gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute endlich wieder mit einem Bericht über ein Spiel aus der laufenden Saison, nämlich mit einer Nachschau zum 28. Spieltag, unser Heimspiel gegen Viktoria Köln, sowie einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen den Halleschen FC. Ich berichte hierbei zunächst über die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Köln, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel, unser Auswärtsspiel gegen Halle, sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation. Köln ist mit 35 Punkten Zwölfter. In den letzten 5 Spielen gab es 3 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit 16 Toren Albert Bunyaku. Bester Scorer mit 18 Punkten Mike Wunderlich. Eintracht ist mit 41 Punkten Tabelle 9. In den letzten 5 Spielen spielte Eintracht einmal unentschieden, verlor und gewann jeweils 2-mal. Im letzten Spiel gab es am 9. März nach der wohl schlechtesten Saisonleistung eine 0:3 Niederlage bei Hansa Rostock. Die Aufstellung gegen Köln. System ist ein 4-2-3-1. Trainer Antwerpen hat 2 Überraschungen im Gepäck. Auf die rechte Außenverteidigerposition stellt er Kevin Goden. Und im linken Mittelfeld kommt völlig überraschend Leon Bürger zu seinem ersten Saisoneinsatz. Kessel rückt in die Innenverteidigung. Robin Becker ist genauso wenig im Kader wie Stefan Fürstner. Damit ergibt sich folgende Aufstellung. Yasi natürlich im Tor. Goden, Kessel, Ohrmeister und Kiewski in der Abwehr. Kammerbauer und Nerik auf der 6. Jankadi, Kobylanski und Bürger im Mittelfeld. Und vorne in der Spitze Poirier. Dann also hinein in die erste Halbzeit. Nach 81 Tagen, also wieder ein Pflichtspiel der Eintracht. Und bereits in der 3. Minute die kalte Dusche. Karls sprintet von links in den Strafraum, bedient den völlig freien Wunderlich im Rückraum, der den Ball an Yasi vorbei zum 0:1 in die Maschen knallt. 10. Minute, der schnelle Ausgleich. Biancardi setzt sich rechts durch, seine scharfe Hereingabe von der Grundlinie kann Bürger am langen Pfosten verwerten. 27. Minute. Die vermeintliche Führung für Eintracht durch Kammerbauer, das Tor wird aber wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. 40. Minute. Eintracht fängt einen Ball ab, Bürger schickt Kiwi, dessen Hereingabe Poirier geschickt für Kobylanski durchlässt, der sein 10. Saisontor erzielt. Mit dieser 2:1 Führung geht es in die Halbzeit. Die zweite Hälfte. 62. Minute. Wunderlich passt auf Sagiri, der in der Mitte viel Platz hat und aus 30 Metern abzieht. Der Ball dreht sich von Fesic weg und schlägt rechts unten ein. Ausgleich 2:2. 64. Minute. Der kurz zuvor für Bürger eingewechselte Bär knallt Kobis Rückpass von der Grundlinie links unten in die Maschen. Die erneute Führung für Eintracht. 77. Minute. Großchance für Köln, aber Wunderlich bringt frei im Strafraum nur einen unplatzierten Schuss auf Yasi zustande. 79. Minute. Bär fängt in der eigenen Hälfte den Ball ab, passt zu Biancardi. Dieser bedient den durchstartenden Bär mit einem gefühlvollen Pass, den Bär gekonnt mit der Brust mitnimmt und ins Tor hämmert. 4:2 für Eintracht. 83. Minute. Nochmal eine gefährliche Situation vor dem Eintracht-Tor, aber Kreyers Versuch eines Hebers geht über den Kasten von Yasi. Auch 5 Minuten Nachspielzeit bringen keine weitere Gefahr mehr für Eintracht. Das erste Geisterspiel im Eintrachtstadion endet mit einem Sieg. Fazit: Dank einer hocheffizienten Chancenverwertung gelingt Eintracht ein Sieg gegen spielerisch überlegene Kölner, die aus viel Ballbesitz zu wenig machen. Und um es mal gesagt zu haben, ein Eintracht-Heimspiel ohne Zuschauer ist wie Herrenhäuser statt Wolters zu trinken, ist auch Bier, schmeckt aber scheiße. Meine Analyse: Ich bin mit einer Mischung aus Hoffen und Bangen in diesen Spieltag gegangen. Auf der einen Seite war die Chance groß, dass Eintracht nach der langen Pause den unterirdischen Auftritt gegen Rostock aus den Knochen schütteln und nochmal von vorne anfangen konnte. Andererseits war die Vorbereitungszeitung sehr gering und es ging sicher mehr darum, überhaupt wieder ein Gefühl für Fußball zu entwickeln, als dass großartig Zeit gewesen wäre, am spielerischen Auftritt zu arbeiten. Immerhin berichtete Marco Antwerpen im Vorfeld, dass die Mannschaft durch die Umstände weiter zusammengerückt sei. Dies betonte auch Marcel Bär nach der Partie noch einmal, und das Auftreten der Mannschaft im Spiel lieferte tatsächlich Indizien, dass dies auch so war. Die Aufstellung war bemerkenswert. Leon Bürger, der doch eigentlich im Winter abgegeben werden sollte, stand völlig überraschend in der Startelf. Spannend, wie er es offenbar nach dem Neustart in 0, nichts geschafft hatte, Antwerpen von sich zu überzeugen. Der Auftritt von Leon war allerdings auch wirklich stark, und das nicht nur wegen seines Tors. Er machte den Eindruck, als sei er schon ewig fester Bestandteil des Teams. Vielleicht kam ihm entgegen, dass sich alle nach der langen Pause ohnehin neu finden müssen und auch er nochmal quasi bei Null anfangen konnte. Sein Tor, das leicht aussah, aber von Anschießen des Gegners bis hin zu Ball neben das Tor setzen durchaus diverse Unabwägbarkeiten hatte, gab ihm nochmal sichtbar Selbstvertrauen. Siehe seinen Außenrisspass über 20 Meter, punktgenau in den Lauf von Biancardi in der 53. Minute. Der Einsatz von Goden auf der rechten Verteidigerposition war dagegen durchaus nachvollziehbar, besitzt Köln mit Jonas Karls auf der linken Seite doch einen feilschnellen Spieler, dem es etwas entgegenzusetzen gab. Überraschend allerdings, dass Robin Becker überhaupt nicht im Kader war. Natürlich wäre unser Eintracht nicht unser Eintracht, wenn sie nicht die Vorfreude auf den Neustart nicht gleich mal wieder durch das Verschlafen des Beginns einer Partie zunichte machen würden. Bereits nach 3 Minuten klingelt es im Eintrachtkasten. Schon vor der Pause hatte Eintracht immer wieder Probleme, bei schnellen Spielzügen die Mitte oder den Rückraum dicht zu bekommen. Und auch diesmal war wunderlich nach einem schnellen Sprint des angesprochenen Karls, bei dem Nerik noch nicht mal versuchte hinterherzukommen, allein auf weiter Flur und ließ Yasi keine Chance. Vielleicht lag es an den fehlenden Zuschauern, deren Reaktion sich ja doch manches Mal scheinbar als Hemmschuh für die Eintracht entpuppt hatte, oder sei es der von Antwerpen neu entfachte Mannschaftsgeist. In jedem Fall fing sich die Eintracht diesmal schnell und hatte nur 7 Minuten später die passende Antwort parat. Ich gönne es Leon Bürger sehr, dass er nach seiner langen Leidenszeit auf dem Platz nun seinen Wert für das Team unter Beweis stellen konnte. Er machte ganz allgemein ein wirklich gutes Spiel. Auch wenn Eintracht noch in der 40. Minute nach einem schönen Spielzug und einem Geniestreich von Poirier, der den Ball für den freien Kobylanski clever durchlässt, mit 2:1 in Führung ging. Ein gutes Spiel der Eintracht war es zumindest in der Offensive nicht. Oft wurde der Ball schnell wieder verloren. Man versuchte es mit den üblichen langen Bällen. Und Poirier war zwar ein ständiger Unruheherd, aber auch meist auf sich allein gestellt. Ein konstruktiver Spielaufbau kam nur selten zustande. Ganz anders dagegen die Kölner, die ein sicheres Kombinationsspiel aufzogen, viel Ballbesitz hatten und denen man eigentlich nur vorwerfen konnte, aus ihren spielerischen Überlegenheiten zu wenig zu machen. Das lag zum einen daran, dass es Köln im letzten Drittel an Zielstrebigkeit fehlte und zu umständlich agiert wurde. Ich hatte da manchmal den Eindruck, als ob sie den Ball ins Tor zaubern wollten. Und zum anderen daran, dass Eintracht sich anders als gegen Rostock konsequent defensiv zur Wehr setzte. So neutralisierten sich die Gegner in gewisser Weise. Das 2:1 durch Kobylanski zeigt die Unterschiede der beiden Kontrahenten an diesem Tag. Wenn Eintracht einmal anfing, gut zu kombinieren, dann ging es auch schnell. Und sie suchten zielstrebig den Abschluss. Das kam zwar selten genug vor, aber wenn, wurde es auch gefährlich. So ging es mit einem nicht unverdienten 2:1 in die Pause. Die zweite Hälfte. Dass Eintracht weiterhin Probleme im Zentrum hat, zeigte sich in der 62. Minute, als Sagiri in der Mitte viel Platz hatte. Auch wenn sein Fernschuss sicher eine Mischung aus technisch hochwertig und Sonntagsschuss ist. Das Ganze erinnert mich irgendwie an einen Treffer von Undaf im Spiel gegen Meppen, auch wenn die Entstehung eine ganz andere war. Mit zwei Sechsern, Nerik und Kammerbauer, ist es mir ein Rätsel, warum in der Mitte oder wie beim 0:1 solche Lücken im Zentrum klaffen. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Ein glückliches Händchen zeigte Antwerpen mit dem zunächst eher fragwürdigen Wechsel von Bär für Bürger. Bär sprühte nur so vor Spiellaune. Und etwas anderes aus der ersten Hälfte setzte sich fort. Wenn Eintracht mal Zug zum Tor entwickelte, zogen sie das auch aufgrund ihrer individuellen Klasse gnadenlos durch. Stark die Vorarbeit von Kobi, der den freistehenden Bär im Rückraum erspäht, und sehr gut auch Bärs Abschluss. Es gab nach dem Spiel hier und da ein paar Diskussionen um Poirier, ob dieser nicht in Abseitsstellung den Torwart behindert. Aber für mich steht Poirier seitlich vom Torwart und verdeckt nicht dessen Blickfeld, sodass er für mich hier im passiven Abseits steht. Das zweite Tor von Bär war in der Entstehung dann ein echter Augenschmaus. Wie Bär den Ball erkämpft, durchstartet und von Biancardi mit einem gefühlvollen Traumpass bedient wird. Wie Bär den Ball klasse mit der Brust mitnimmt und konsequent abschließt. Das war mal Eintracht zum Genießen. Überhaupt Biancardi. Sein wohl stärkster Auftritt im Eintracht-Dress. Dass er offensiv was kann, wissen wir. Aber er hängte sich diesmal auch defensiv rein und sprintete auch mal 50 Meter hinter einem Gegenspieler her, um dann den Ball zu klären. Hey, weiter so, Merv! Alles in allem erinnerte mich die Eintracht kurioserweise an die Zeit unter Flüthmann. Nicht unbedingt spielerisch gut, aber gnadenlos effizient. Köln war aufgrund ihrer an diesem Tag mangelnden Durchschlagskraft im Angriff vielleicht eher so eine Art Aufbaugegner. Gut gefallen hat mir in jedem Fall, dass Eintracht Fortschritte gezeigt hat, sich aus Pressing-Situationen zu befreien. Auch wenn hier immer wieder mal ein langer Ball Mittel der Wahl blieb, gab es doch auch immer wieder Situationen, wo dies spielerisch gelöst wurde. Hieran muss weiter gearbeitet werden, denn dies war in vielen Spielen ein Schwachpunkt im Aufbauspiel. Was mich nachdenklich stimmt. Eintracht hat mich noch nicht wirklich überzeugt. Defensive Lücken, offensiv oft harmlos und mit schnellen Ballverlusten und vielen langen Bällen. Gegen einen durchschlagskräftigeren Gegner hätte das an diesem Tag auch nach hinten losgehen können. Was mich hoffnungsfroh stimmt: Der Sieg ist gut für das Selbstbewusstsein und die hohe Effizienz spricht natürlich für die Eintracht. Der breite Kader kann zudem helfen, die Belastungen in den nächsten Wochen für den einzelnen Spieler zu minimieren. Sogar Spieler wie Bürger und begrenzt auch Goden reden wieder ein Wörtchen mit, was ein gutes Zeichen ist. Auch die neue mannschaftliche Geschlossenheit lässt hoffen, wobei sich dies in der Vergangenheit aber auch gerne mal als Strohfeuer entpoppt hat. Hier heißt es abzuwarten. Schauen wir mal auf das nächste Spiel gegen Halle. Halle ist mit 33 Punkten 17. In den letzten 5 Spielen gab es keinen Sieg, ein Unentschieden und 4 Niederlagen. In diesem Jahr ist Halle noch ohne Pflichtspielsieg. Bester Torschütze ist mit 10 Toren Terence Boyd, der mit 18 Punkten auch bester Scorer ist. Am letzten Spieltag verlor Halle mit 2:4 bei Preußen Münster. Prägt war das Spiel von defensiven Nachlässigkeiten der Hallenser, die Münster für sich zu nutzen wusste. Im Spiel zuvor am 8. März erkämpfte sich Halle zu Hause in der Nachspielzeit ein 1:1 gegen Ingolstadt, vergab dabei allerdings auch gute Chancen für mehr Treffer. Davor gab es eine 0:1 Niederlage bei Groß Aspach im ersten Spiel unter Trainer Atalan. In einer von Verunsicherung geprägten Partie gelang es Halle durch ein zu einfalls- und tempoloses Spiel nicht, einen Rückstand noch auszugleichen. Im Spiel zuvor gab es eine spektakuläre 3:5 Heimniederlage gegen Unterhaching. 4 Tore erzielte hierbei Stroh Engel, wobei er jedoch einmal in die eigenen Maschen traf. Halle rannte ständig einer Hachinger Führung hinterher, gab sich nie auf und musste am Ende trotzdem geschlagen das Feld verlassen. Davor verlor Halle mit 1:6 bei der Zweitverwertung der Bayern. Ein katastrophaler Auftritt in der zweiten Hälfte begünstigte hierbei spielfreudige Münchner. Der Tribünentrainer spricht. Halle steckt eindeutig in der Krise, ist aber ein nicht zu unterschätzender Gegner. Zumal sie mit Terence Boyd mit 10 Toren und 18 Scorerpunkten einen brandgefährlichen Stürmer in ihren Reihen haben, auch wenn dieser zuletzt eher unter Ladehemmung litt. Halle ist in erster Linie mit temporeichem Angriffsspiel zu begegnen, dann lassen sie dem Gegner gerne mal Platz zum Spielen. Ähnlich wie Eintracht kassieren sie ganz gerne mal einen schnellen Gegentreffer zu Beginn der Partie. Halle war sehr gut in die Saison gestartet und ist für mich total überraschend in den Abstiegsstrudel geraten. Wir brauchen auf jeden Fall einen hochkonzentrierten und mutigen Auftritt, wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen wollen. Und da Halle bemüht ist, ein Pressing aufzuziehen, müssen wir weiter daran arbeiten, solche Situationen spielerisch lösen zu können, statt auf lange Bälle zu setzen. Von der Aufstellung her gibt es vom System her keinen großen Änderungsbedarf. Ich würde allerdings Kessel wieder auf die rechte Verteidigerposition bringen und Becker neben Burmeister in der Innenverteidigung spielen lassen, da Kessel offensiv für mehr Dampf sorgt als Goden. Bürger hat ein tolles Saisondebüt gefeiert. Gegen Halle würde ich trotzdem auf Bär setzen, weil dieser noch mehr Geschwindigkeit nach vorne bringt und mit Biancardi eine schöne Flügelzange erzeugt. Wie gesagt, gegen Halle ist Tempo nach vorne angesagt. Die Aufstellung sähe damit wie folgt aus. Jasi im Tor, Kessel, Becker, Burmeister und Kiewski in der Abwehr, Nerik und Kammerbauer im defensiven Mittelfeld, Biancardi, Kobylanski und Bär im Mittelfeld und vorne in der Spitze Poirier. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!